Lieben Freunde, wir stehen an der Geschichte von Elisa. 2. Könige 7. Wir hatten letztes Mal mitten in der Geschichte aufgehört. Und machen da heute weiter, also 2. Könige 7, Vers 1. Aber ich muss noch mal den Zusammenhang herstellen. Es ist bewundernswert, dass Sie in so großer Zahl hier sind, bei solch einem fürchterlichen Wetter. Ich kann nur dankbar sein, dass es wasserdichte Schuhe gibt heutzutage. Sehen Sie, ich erzähle noch mal, was wir letztes Mal besprochen hatten. Samaria wird vom Syrerkönig Ben-Hadad belagert. Das war in Kapitel 6 erzählt, Vers 24. In Samaria lebt auch der gewaltige Prophet Elisa. Und der sagt diesem König, der eine arme Krücke ist, er hatte wohl die Baalsbilder gestürzt, aber er ließ die Kälber, die Stierbilder noch da, nicht? Das ist eine wunderliche Heilige, gibt es in der Welt, nicht? Aber ich finde, ganz Westdeutschland ist so, verstehen Sie? Den Atheismus haben wir gestürzt, nicht? Aber wir beten sämtliche Götzen an, die überhaupt nicht erreichbar sind, nicht wahr? So, verstehen Sie, so ein Kerl war das. Der hat in unsere Religiosität reingepasst, dieser Joram, ganz wundervoll, dieser König. Und dem stärkt nun der Elisa den Rücken und sagt, übergib die Stadt nicht, immerhin seid ihr Gottes Volk und jetzt habe auch mal Vertrauen. Und da war der König also eine Übergabe abgelehnt. Aber die Hilfe des Herrn blieb aus, die Stadt ist umzingelt und man hat nach kurzer Zeit nichts mehr zu essen. Sie erinnern sich, dass wir letztes Mal gelesen hatten, dass da Vers 25 in Kapitel 6, ein Eselskopf 80 Silberlinge kostete, na sagen Sie mal, 160 Mark, nicht? Und da ist nicht viel dran, so ein Eselskopf, denke ich, nicht? Es war eine fürchterliche Hungersnot. Und dann kommt eines Tages, entdeckt der König, dass Mütter ihre Kinder schlachten und essen. Und ist er so entsetzt und brüllt nun los, da ist nur der Elisa schuld, ich werde ihm den Kopf abreißen. Und mit seinem ganzen Gefolge geht er zum Haus des Elisa hin. Es geschah doch noch einiges, das wollen wir jetzt weglassen. Und wie er dann und so wutschnaubend beim Elisa ankommt, da sagt Elisa, Vers 1, Kapitel 7, Vers 1, Elisa sprach, höre des Herrn Wort, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Scheffel Semmelmehl, Weißmehl, einen Silberling gelten und 2 Scheffel Gerste, einen Silberling und am Tod Samaria. Also morgen könnt ihr Mehl genügend kaufen für ein Abel und Ei. Der Ritter, auf den der König sich lehnte, so steht hier, also ein Adjutant vom König, der lacht lautlos und sagt, und wenn der Herr Fenster am Himmel machen würde, dann ist das nicht möglich. In dieser ausgehungerten Stadt solch eine Fülle zu geben, dass man also ein Scheffel Weißmehl für einen Silberling bekommt. Und da sagte Elisa, ich habe dir gesagt, dass der Herr das sagt. Und weil du dem Wort Gottes nicht glaubst, wirst du es mit Augen sehen, aber nichts mehr davon genießen. Und dann bricht der Schauplatz ab und wir werden auf einen neuen Schauplatz geführt. Zwischen dem Heer der Syrer und den Mauern Samarias war Niemandsland. Verstehen Sie, die schlugen ihre Zelte natürlich nicht direkt unter den Mauern auf, dann hätte man ja flüssiges Teer auf den Kopf schütten können. So ein Belagerungsheer, das nimmt immerhin doch so einige Distanz ein, wo man mit Pfeilen und Steinen nicht mehr getroffen werden konnte. Und da war also zwischen dem Heer der Syrer, diesem Belagerungsring und den Stadtmauern ein gewisses Niemandsland. Und in diesem Niemandsland trieben sich 4 arme Burschen rum, 4 aussätzige Männer. Die waren beim Heranrücken der Syrer geflohen, wollten in die Stadt flüchten. In der Stadt nahm man sie als Aussätzige nicht auf. Mensch, es fehlt noch, dass ihr die Seuche hier in die Stadt bringt. Man hat ihnen die Tür auf der Nase zugeschlagen und nun trieben sich da zwischen Lager der Syrer und der Stadtmauer umher. Arme Kerle, nicht diese 4 Burschen da. Und nun wird uns erzählt, wie die in der Nacht miteinander beraten und sagen, kommt, lasst uns zu den Syrern überlaufen. Zum Heer der Syrer fallen, überlässt es wieder so schön, aber fallen lassen in die Hand der Feinde. Ja, sagt der andere, die werden uns aber totschlagen. A, weil wir zu Israel gehören und B, weil wir aussätzig sind. Dann sagt der andere, ob die uns jetzt totschlagen oder ob wir hier verhungern, das kommt ja auf eins raus, nicht? Das andere geht noch rascher. Und verhungern tun wir hier tot sicher. Mit dem Totschlagen ist noch gar nicht amtlich, vielleicht geben sie uns zu essen, haben Mitleid mit uns. Hier haben wir gar keine Chance, also jetzt gehen wir zu den Syrern. Und dann beschließen sie, zu den Syrern zu fahren. Und dann gehen sie auf dieses feindliche Lager los. Können Sie sich das Herzklopfen vorstellen? Dunkle Nacht, der Mond scheint helle, nicht wahr? Und man sieht die weißen Zelte und dann gehen sie mit Herzklopfen los, warten auf den Moment, wo der erste syrische Posten sie anruft, aber es ruft sie keiner an. Verzeihen Sie, es sagte mir letztes Mal jemand, wenn man die Geschichte so liest, viele kennen sie gar nicht, und dann versteht man sie nicht. Darum erzähle ich sie heute, nicht? Es kommt kein Anruf des ersten Postens. Und da gehen sie weiter und jetzt stehen sie zwischen den Zelten und zu mir erstaunen, merken sie, es ist eine Totenstille. Da steht das ganze Lager und kein Laut. Ist da kein Mensch da? Vorsichtig gehen sie ins erste Zelt rein. Kein Mensch drin. Ins zweite auch keiner. Sie sehen auf einmal, das Lager ist verlassen. Wie sie endlich dahinter kommen, das Lager der Syrer ist völlig verlassen, da kriegen sie einen Spaß. Nun muss man fragen, woher war das Lager der Syrer verlassen? Wir lesen mal eben Vers 6. Das ist so ein schöner Vers, wie er nur in der Bibel stehen kann. Denn der Herr hatte die Syrer lassen hören, ein Geschrei von Rossen, Wagen und großer Heereskraft, dass sie untereinander sprachen, siehe, der König Israel hat wieder uns gedingt, die Könige der Hittiter und die Könige Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und machten sich auf und flohen der Frühe, ließen ihre Zelte, Ross und Esel im Lager, wie es stand, und flohen mit ihrem Leben davon. Ich finde den Ausdruck wunderschön. Gott hatte sie hören lassen, ein Geschrei, ein Geräusch. War gar nichts da, nicht? War gar nichts da. Wenn der Herr seinem Volke helfen will, da braucht er noch nicht mal furchtbar viel zu machen. Da braucht er die Feinde nur einen kleinen Lärm hören zu lassen, nicht wahr? Dann, ich weiß, wie ich einmal hier in Essen im Gefängnis saß. Und es war so aussichtslos. So aussichtslos. Und der Gefängnispfarrer kam und sagte, die verhandeln, ob du ins KZ kommst. Und Sie können sich nicht denken, wie aussichtslos das ist. Und wurde viel gebetet. Und da kommt der Direktor der Schweizer Bundesbahnen nach Essen, um große Aufträge bei Krupp zu geben. Die wussten nicht, dass er auch der Präsident der Schweizer CVMs war. Wird mit großen Ehren empfangen, Devisen, die brauchten ja damals 38 mal Devisen und 37, wird also im Essener Hof mit Ehren empfangen, er wusste aus Schweizer Zeitungen, wo ich war. Und kaum ist er da an und da sagt er, ich möchte gerne jetzt meinen Freund Wilhelm Busch besuchen. Tödliche Verlegenheit, jeder wusste, wo ich war, nicht? Also verzeihen Sie, ich bin sehr befreundet mit ihm, nicht wahr? Und ja, und dann rücken sie also raus, der ist im Gefängnis. Gefängnis? Warum? Ja. Das ist gegen den Staat. Herr Busch ist doch kein Staatsfeind, Menschen kenne ich doch nicht. Den muss ich besuchen. Und wenn er so einen Affentheater gemacht, ich werde präpariert, erst was ich sagen darf, wissen Sie. Und dann der Besuch, hinter ihm steht ein Staatspolizeibeamter, wenn er so macht, darf ich ja sagen, wenn er so macht, darf ich nein sagen und so, nicht? Und der merkt das natürlich, war kein dummer Junge, nicht? Der merkt, da stimmt was nicht, nicht? Und geht in Essener Hof zurück und sagt, ja, also da muss ich in Bern wieder anfragen. Also wir haben Gerüchte gehört, dass hier kein Rechtsstaat mehr ist. Ich kann keine Aufträge verteilen, wenn Deutschland kein Rechtsstaat ist. Da wissen wir ja nicht, wie die ganze Bezahlung und alles ist, nicht wahr, und so, wie Lieferungen. Und da muss ich erst in Bern anfragen. Dieser Fall ist zu verdächtig. Was meinen Sie, eine Stunde später, da haben sie mich mit Eile aus meinem Gefängnis rausgejagt. Geh nach Hause, Mensch. Da in, wie nach Hause kam, saß der Präsident der Schweizer Bundesbahn da, nicht wahr? Mein Dr. Witzig, wenn wir uns ab und zu mal treffen in Zürich, dann freuen wir uns noch an dieser schönen Geschichte. Gott hatte sie hören ein Geschrei, lassen hören ein Geschrei, war gar nichts dahinter, nicht wahr? Gar nichts, nicht? Ich glaube kaum, dass im Ernst die Schweizer Bundesbahn ihre Käufe abhängig gemacht hätten von meiner Freilassung, nicht? Aber ich habe damals einmal das Wort verstanden, dass wenn es Gott gefällt, seinem Volk zu helfen, da braucht er nur ein bisschen die Hände klatschen, gar nichts geräuscht, dann ist alles vorbei, nicht? Und wenn er es nicht tut, dann dürfen wir wissen, dass er sein Volk noch in der Trübsal lassen will. Das ist eine wundervolle Geschichte. Nun war also das Lager leer und die Aussätzigen kommen in dieses Lager hinein. Und dann haben sie natürlich erstmal gefuttert. Können Sie sich vorstellen, so herrlich gewesen sein, diese ausgehungerten Burschen, nicht? Und keiner sagt, hat sie weggejagt. Von einem Zelt zum anderen, nicht? Da war Corned Beef und da war frische Brötchen und also, das wird gar nicht auszusagen, was alles war. Denken Sie sich selber aus. Diese Stelle der Geschichte wäre schöner auszulegen gewesen im Jahre 45, nicht wahr? Da hätten wir stundenlang daran weitergemacht, was sie alles gefunden haben. Das wäre, wenn man 45 amerikanische Proviantdepot gefunden hätte, so etwa, nicht? Und dann haben sie also, und dann fingen sie an, Beute zu machen. Da waren goldene Uhren und dann Uhren nicht gerade, aber alles mögliche Schöne, verstehen Sie? Kleinod und Schätze, da waren hohe Generäle, die hatten alles Mögliche mitgebracht da. Da fingen sie an, das zu verstecken. Immer wieder kamen sie armvoll Zeug, was man brauchen konnte, und das vergraben in der Dunkelheit der Nacht an irgendeinem Gebüsch, das holen wir uns später. Und nachdem sie es ein paar Mal gemacht haben, da kommt die schönste Stelle in der ganzen Geschichte. Vers 9. Aber einer sprach zum anderen. Also wir wollen Vers 8 eben lesen. Als nun die Aussätzigen in den Ort des Lagers kamen, gingen sie der Hütte ein, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es und kamen wieder und gingen in eine andere Hütte, zählte nicht und nahmen es daraus und gingen hin und verbargen es. Jetzt kommt der schöne Vers 9. Aber einer sprach zum anderen, lasst uns nicht also tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wo wir das verschweigen und harren, bis es das Licht der Morgen wird, wird unsere Missetat gefunden werden. So lasst uns nun hingehen, dass wir kommen und es ansagen dem Hause des Königs. Ein Tag guter Botschaft, wo wir das verschweigen wollten. Und dann gehen sie an die Stadtmauer hin und rufen rauf, die Syrer sind weg. Kommt gleich drauf ein Offizier, was ist los? Die Syrer sind weg. Ihr macht uns dumm. Nein, sie ist wahr. Und wird die Botschaft dem König gebracht. Einmal wird es hell in den Häusern, große Beratung. Und der König, die Könige sind ja immer Nuance schlauer wie andere Leute, sonst wären sie eben gar nicht Regenten, nicht? Müssen Sie immer mit rechnen. Der König sagt, ihr seid dumm, dass ihr darauf reinfallt. Das ist ein ganz fauler Trick von diesen Syrern. Das ist ganz klar, die wissen, wir sind am Verhungern. Und da tun sie, als wenn sie abgezogen wären, lassen aber alles stehen. Wir kommen hungrig, wie wir sind, raus, plündern das Lager. Und im Augenblick, wo alles sich zerstreut, das Lager plündert, fallen sie über uns her, die Tore stehen offen, sie dringen ein und dann haben sie uns. War doch sehr schlau von dem König, nicht wahr? So schlau, nur was Gott tun kann, das kapiert er, das wusste er nicht. Das wusste er einfach nicht, verstehen Sie? Das wusste er nicht und das ist das Schwere für uns Christen manchmal, wenn wir mit Weltmenschen diskutieren. Wir reden auf einer anderen Ebene. Nicht? Sie reden im Bereich dessen, was menschlich möglich ist. Und wer wirklich ein Kind Gottes ist, der rechnet einfach mit anderen Möglichkeiten. Mit anderen Möglichkeiten. Darf ich es jetzt mal eben anwenden? Sehen Sie, wie Pastor Weigling sagte, jedermann in Essen. Klug und weise, jetzt ist mir im Weigelhaus zu Ende. Paul, haben Sie nicht alle gesagt? Alle haben Sie gesagt. Jetzt ist im Weigelhaus zu Ende. Ein paar leider wie Paul nicht, aber gehört hast du es genauso gut wie ich. Erinnerst du dich? Ja, jetzt ist aus. Nicht? Und es lebt heute noch. Und Pastor Weigling, wenn er tot ist, kann es gar nicht. Nicht wahr? Das ist der Witz, liebe Freunde. Im Reiche Gottes gibt es andere Möglichkeiten als im Bereich des Natürlichen. Und wir sind sehr arme Leute, wenn wir immer bloß rechnen, dass 2x2 4 ist. Bei Gott kann 2x2 auch 5 sein. Bei der Speise der 5000 gab es 5 Brote und 2 Fische. Das können Sie dividieren, wie Sie wollen, das reicht nie für 4000 Menschen. Aber als der Herr Jesus in die Hand nahm, reicht es für 4000 Menschen. Da wird eben einfach anders gerechnet. im Reiche Gottes, verstehen Sie, wird einfach anders gerechnet. Ich könnte was größer nehmen. In den Augen des natürlichen Menschen ist einer, der am Kreuz hängt und sein Leben auch aushaucht, am Ende mit allem. Aber im Reiche Gottes kapiert man, das ist der Sieg, wo der Schlange der Kopf zertreten wurde. Und da hat er Millionen freigekauft und da hat er die Welt mit Gott versöhnt. Verstehen Sie, wirklich, Gott schenke uns allen das, dass wir die erleuchteten Augen des Verständnisses, so heißt es in der Bibel, mal bekommen. Dass wir mit den Möglichkeiten Gottes rechnen lernen, nicht nur in der Bibel, sondern da draußen. Der König kapiert das nicht, der dividiert sich das zurecht und sagt, das ist natürlich eine Falle. Und darauf sagt einer seiner Offiziere ganz nett, also Majestät, man könnte die Sache ja mal rausprobieren. Wir haben noch 4 Golde im Stall, die sind dürre Klepper, die lohnt sich nicht zu schlachten, weil überhaupt bloß noch Knochen dran sind. Wie wäre es, wenn wir die dranrücken wollten und schicken 2 Kriegswagen raus, die sollen mal erkunden, was los ist. Und das müssen wir nur wieder lesen, nicht? Vers 14. Da nahmen sie 2 Wagen mit Rossen, diese armen dürren Klepper, ach, die tun mir auch leid. Und der König sandte sie dem Heer der Syrer nach und sprach, zieht hin und sehet. Und da sie ihnen nachzogen bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll Kleider und Geräte, welche die Syrer von sich geworfen hatten, da sie eilten. Da hat der liebe Gott das Geräusch so laut gemacht von den Heerrossen da, dass sie also Schilde und Helme und Röcke und Stiebel und alles weggeworfen haben, nicht wahr? Und ja, da kommen die dann zurück und melden dem König, es ist wirklich so, da ist inzwischen Tag geworden, Vers 16. Da ging das Volk hinaus und beraubte das Lager der Syrer. Und es galt 1 Scheffel Semmelmehl, 1 Silberling und 2 Scheffel Gerste, auch 1 Silberling, nach dem Wort des Herrn. Aber der König bestellte sich den Ritter, auf dessen Hand er sich lehnte, unter das Tor. Vers 17, nicht? Und das Volk zertrat ihn im Tor, dass er starb. Was um Gedränge! Wie der Mann Gottes geredet hatte, der König zu ihm hinabkam. Und es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, da er sprach, morgen um diese Zeit werden 2 Scheffel Gerste 1 Silberling gelten und 1 Scheffel Semmelmehl 1 Silberling und am Tor zu Jerusalem. Und der Ritter dem Mann Gottes antwortete und sprach, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie möchte solches zugehen? Er aber sprach, siehe, mit deinen Augen wirst du sehen und nicht davon essen. Und es ging ihm eben also, denn das Volk zertrat ihn im Gedränge am Tor, dass er starb. Spüren Sie, wie diese letzten Verse einmal ganz feierlich sind. Es geschah, wie der Herr gesagt hat. Und er wird die ganze Geschichte nochmal wiederholt. Geradezu feierlich. Der Elisa hat gesagt, und so wurde es, und der Ritter, der gespottet hat, wurde zertreten nach dem Wort des Herrn. Diese letzten Verse, die packen mich jedes Mal in dieser feierlichen Wiederholung der ganzen Geschichte. Immer wieder, wie doch Herr durch Elisa gesprochen hatte. Das ist eine von den Stellen, wo uns die Majestät des göttlichen Wortes beigebogen wird. Wie doch Herr gesprochen hat. Der Ritter hat gesagt, es ist gar nicht möglich, ich habe doch noch Verstand im Kopf. Und dann ging es bis in sein Tod hinein, wie der Herr gesagt hat. Und es wird etwas deutlich davon, dass es höchst gefährlich ist, das Wort Gottes nicht ernst zu nehmen. Wir haben das Wort Gottes im Wort, so sagt der Epheserbrief, im Wort der Apostel und Propheten, das heißt im Kanon der Bibel. Und es ist für mich gar kein Diskussionsgegenstand, dass dieses Wort Wahrheit ist. Und wenn ich Dinge nicht verstehe darin, dann mögen sie unverstanden bleiben. Aber Gott helfe mir, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug nie ein Wort, auch nur ein Wort gegen diese Bibel sage. Gegen ein Wort dieser Bibel. Es gibt nochmal eine Stelle in der Bibel, wo die Majestät des göttlichen Wortes so herausgestellt wird, dass am Schluss der Offenbarung so jemand von diesem Buch davon tut, dem wird Gott abtun vom Holz des Lebens. Und so jemand zu diesem Buch hinzutut, dem wird Gott dazu tun, die Plagen von denen in diesem Buch geschrieben ist. So ist in Offenbarung. Wir Theologen, wie wir mit der Bibel umgehen, lieben jungen Freunde, wir sollten außerordentlich vorsichtig sein, dass wir nicht in Gottes Sperrfeuer hineinlaufen. Bei leichtsinnigem Umgehen mit der Bibel. Man soll lieber gottlos bleiben und um großen Bogen um dieses Buch herummachen. Aber dies ist ein lebendiges Wort, über das der lebendige Gott selber wacht. So, das ist die Geschichte. Nun lassen Sie mich ein paar Sachen sagen. Sehen Sie, die Hauptmelodie dieser schönen Geschichte, die ist einfach als Geschichte so eine fundige Geschichte, nicht wahr? So mit den Aussätzchen alles. Meinen Sie, wie gerne ich meinen Kindern diese Geschichte erzählt habe, ne? Mit allen Schikanen. Aber sehen Sie die Melodie dieser Geschichte. Sie können sagen, was bedeutet uns diese olle, vor 3000 Jahren geschehene Geschichte? Oh, Sie müssen die Melodie hören. Was sagt denn diese Geschichte? Was sagt sie denn? Der Herr errettet, wo keine Hoffnung auf Errettung ist. Und ich glaube, das ist das Lied, das die Bibel von Anfang bis zum Ende singt. Doch Herr errettet, wo keine Hoffnung auf Errettung ist. Sehen Sie, da sind die Syrer. Man hat nichts mehr zu essen. Man kann die Hände der Syrer fallen und dann schlagen sie einem Tod ein grausames, barbarisches Volk oder man verhungert. Aber Hoffnung gibt es nicht mehr. Der König weiß keinen Ausweg. Und da verkündigt der Elisa, morgen gibt es Brot. Unmöglich! Morgen gibt es Brot. Morgen seid ihr alle errettet. Unmöglich! Und dann sind sie errettet. Und sehen Sie, das ist gleichsam eine Illustration zu dem, was das Neue Testament sagt. Auch das Alte. Darf ich einfach mal so sagen? Als ich erwachte, als ich zu mir kam, als ich erweckt wurde, der natürliche Mensch schläft ja, nicht? Er meint, es wäre furchtbar wichtig, viel Geld zu verdienen oder Orden zu kriegen, war ich wild auf den EK1 und so dummes Zeug, nicht? Als ich erweckt wurde, als ich zu mir kam und wusste, dass Gott schrecklich und heilig ist, da wusste ich, ich muss Frieden mit Gott haben. Und dann konnte ich nicht. Da war ein Berg von Sünde. Was hatte ich gesündigt? Das konnte ich noch nicht mehr wegradieren. Und da war der Teufel, der hielt mich doch fest. Mensch, die Sünde ist doch nicht hässlich, die Sünde ist doch lieblich, nicht? In jeder Form. Es macht doch Spaß, einen Menschen zu quälen, macht doch Spaß, unkoscher, macht doch Spaß zu lügen, Leute dumm zu machen. Nee, das Sünde ist doch immer nett. Ja, der Teufel hielt er mit 1000 Ketten fest. Und da war Gottes Gesetz. Es hat sich übertreten und Gottes Gesetz verdammt. Jedes Gebot übertreten erfordert einen Tod, ist doch Gottes Gebot. Lesen Sie mal das dritte Buch Mose, da hat einer Sabbat Holz gelesen, da wurde gesteinigt, hat das dritte Gebot übertreten. Da standen Gottes Gebote und verdammten mich. Da stand der heilige Gott selber und sein Zorn war über mir. Wie gehst du mit mir um? Ich war belagert wie von Samaria, von Sünde und Teufel und Gott und Geboten, von allem. Da gab es doch keine Rettung, wie soll ich da rauskommen? Ich sage keinen Weg. Und dann las ich von Jesus. Jesus Christus gekommen, die Sünder zu erretten. Und sehen Sie, auf einmal sah ich das Kreuz Jesu und wusste, wie diese Aussätzigen, da wo gar keine Rettung ist, wir haben keine Chance, selig zu werden. Wir haben keine Chance, Kinder Gottes zu werden. Wirklich nicht. Es kann auch kein Heiliger helfen. Wissen Sie? Und kein Pastor und keine Kirche. Und Sie könnten heulen und flehen und beten und gut sein. Es hilft Ihnen ja nicht. Ihre Sünden bringen Sie in die Hölle. Gottes Gesetz verdammt Sie und Gottes Zorn ist über Ihnen. Der Teufel hat sein Anrecht an Sie. Nicht? Und Schuld verklagt. Nur eins. Gott greift ein und gibt seinen Sohn ans Kreuz. Und der zertritt dem Schlange den Kopf und der bezahlt für meine Sünde und der versöhnt mich mit Gott. Und da heißt, es wird ein Durchbrecher heraufwachsen in der Bibel. Und wird herauffahren, da bricht er durch den Schlagungsring. Ich darf hinter ihm her. Jesus, der große Erretter. Ich habe mal vor Jahren, wie ich in Amerika mal war, in Prärien Kanadas, so eine schöne Geschichte gehört. Die erzählt ein Indianermissionar. Da war so ein kleiner Indianerstamm, der ist zum Glauben gekommen. Die waren Christen, sehr ernste Christen. Und da kam mal so ein Händler hin, der mit Schnaps und so handelt. Und der konnte nicht viel erben dabei denen mit seinen Schnapsfässchen. Und da war er schon ärgerlich. Und dann kam er mit dem Häuptling ins Gespräch. Und da, warum kauft ihr keinen Schnaps? Und er sagte, wir sind Christen. Und da hat der Händler schallend gelacht, ein weißer Mann, ich, und hat gesagt, ihr seid ja so doof und so rückständig. Also bei uns in Europa glaubt da kein Mensch mehr dran, nicht? Das könnt ihr also wirklich lassen. Und darauf, so wurde mir erzählt, nicht? Zieht dieser Indianerhäuptling, die ja nun nicht mehr mit Federschmuck und so rumlaufen, sondern sehr zivil, nicht? Er zieht sein Feuerzeug aus der Tasche und er hat im Gras einen so einen Hirschkäfer gesehen, da gibt es so große Hirschkäfer, so eine Viecher, und steckt in einem großen Kreis um den Hirschkäfer das dürre Gras in Brand. Sorgt dann dafür, dass es nicht nach außen brennt, das ist gefährlich, wenn die Prärie in Brand gerät, und nun brennt dieser Kreis von Feuer langsam nach innen, immer näher auf den Käfer zu. Und dann sieht man, wie es dem Käfer unheimlich wird. Wird ihm warm, nicht? Und dann kriecht er dahin und da ist ein Feuerring. Und dann kriecht er dahin und da ist auch Feuer. Und dann kriecht er dahin und wo er hin will, gibt es keinen Ausweg. Und da legt er sich genau in die Mitte, zieht die Beine an und stellt sich tot, nicht? Was denkt so ein Käfer da, nicht? Aber er gibt sich verloren, einfach instinktiv. Und das Feuer brennt immer näher ran. Und dann auf einmal, als höchste Gefahr ist, da greift der Indianer von oben rein, dieser Häuptling, holt den Käfer raus und setzt in die freie Prärie. Und da sagt der Händler, was soll das? Dann sagt der Indianer, siehst du, so hat Jesus an mir gehandelt. Die Hölle kam auf mich zu unter Zorn Gottes und mein Gewissen verklagte mich und der Teufel hat ein Recht an mich und ich sah keinen Ausweg. Und wenn alle sagten, das gibt's hier alles nicht, dann wusste ich doch hier drin, dass es Zorn Gottes gibt und eine Hölle. Mein Gewissen sagte mir das und schrie. Und da gab es keinen Ausweg. Ich konnte nicht eine Sünde gut machen. Ich konnte den Zorn Gottes nicht stillen. Und ich konnte ihn nicht versöhnen. Und ich konnte die Ketten nicht zerreißen. Und dann kam Jesus und riss mich heraus. Einfach so raus, wie bei Samaria, nicht? Er griff ein und sprengte den Belagerungsring. Er riss mich heraus. Und so sagt David, er riss mich heraus, er hatte Lust zu mir. Er hatte Lust zu mir, warum? Das ist das Wunder der Gnade, er hatte Lust zu mir. Sehen Sie, dieses, was ich freute mich so, wie mein junger Freund Walter Blesi, heißt er Walter oder wie war es nochmal? Ja, eben sprach. Da habe ich gedacht, wenn meine jungen Freunde, die hier durchs Zweiglos gegangen sind, das begriffen haben, dass das Kreuz Jesu wirklich so im Mittelpunkt steht, dass das die Stelle ist, wo man ankern kann, dass hier Wirkliches geschieht, hier werde ich herausgerissen, nicht? Dann ist gut. Halt's fest, Walter, das halt fest. Das ist das Erste. Diese Geschichte spricht davon, dass doch Herr und Erretter ist da, wo kein Mensch mehr erretten kann, nicht? Jesus Christus ist gekommen, die Welt, die Sünder zu erretten, niemand sonst kann sie erretten. Dies wird hier in dieser Geschichte wundervoll demonstriert, nicht? Die ganze Macht der Syrer wird zum Spott, einfach weil der Herr sein Volk erretten will. Sein Volk sind nur errette Leute, nicht gute Leute und nicht religiöse Leute und nicht christliche Leute und nicht Pastorenleute, sondern errettete Leute. Und wer das nicht ist, der hat keine Ahnung vom Evangelium. Und das ist das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Das Zweite ist dies. Gehen Sie mit mir nochmal in die Nacht hinaus vor die Tore, in das Niemandsland, wo diese Aussätzigen erst für sich Beute machen. So muss man es machen. Die haben zu lange vor allen anderen begriffen, der Herr hat eine Errettung geschaffen. Nicht? Und da haben sie erst für sich mal eingepackt. Und so muss man es machen, lieben Freunde. Es gibt Pastoren, die treten auf die Kanzel und sind selber noch nicht errettet. Und wollen von der Rettung predigen. Verstehen Sie? Man muss erst selber die Beute der Errettung gemacht haben. Nicht? Die Leute haben ganz recht gehabt, dass sie erst satt gegessen haben und getrunken haben. Und, ja, und dann auf einmal kommt's. Aber dies ist der Tag guter Botschaft. Die anderen wissen das noch gar nicht. Die wissen noch gar nicht, dass der Herr schon errettet hat. Die wissen das noch gar nicht. Wenn wir das verschweigen wollen, so wird unsere Missetat offenbar werden, wenn es nun lichter Tag wird. Und verstehen Sie, das ist wundervoll, wie hier der Weg des Christen gezeigt wird. Ein Mensch, der erweckt wird und sieht die Errettung, der freut sich erst mal dran, nicht? Und lässt sich selber erretten. Aber dann kommt immer ein Moment, wo er sagt, Mensch, es ist ein Tag guter Botschaft. Wenn ich das verschweigen wollte, ich weiß was die anderen nicht wissen. Ich weiß, was die anderen nicht wissen. Das muss ich den anderen sagen. Das kann ich nicht verschweigen. Wo ich das verschweigen wollte, wird meine Missetat offenbar werden, wenn es nicht der Tag ist. Lieben Freunde, ich fürchte, es kommt vielen Missetat an den Tag von uns. Einmal, wo wir geschwiegen haben, statt dass wir Zeugnis abgelegt haben, dass Jesus ein großer Erretter ist. Aber wie gesagt, erst muss man selber wie die Aussätzigen diese Errettung gefunden haben, nicht? Dann kann man es von verkündigen. Sehen Sie, diese Aussätzigen haben es den Männern auf der Mauer gesagt. Die gingen zum König und sagten es weiter, aber mit einem Fragezeichen. Da sind welche, die sagen, man sei errettet. Sie sagen es mit einem Fragezeichen, verstehen Sie? Und es gibt viel Botschaft so unter uns Christliche, wo immer so eine Art Fragezeichen dahinter ist, so, nicht? Ich las heute, schickte mir jemand einen Zeitungsausschnitt zu von Lübeck. Da hat ein Bischof geredet über Buddhismus und Christentum. Und hat er gesagt, also vor allen Dingen müssen wir uns klar machen, wir Christen dürfen niemals darüber urteilen, das ist Irrtum und wir haben die Wahrheit. Das wäre ja Pharisäismus, nicht? Und dann habe ich gesagt, das heißt die Botschaft, weiter sagen wir in Fragezeichen, nicht wahr? Evangelium ist ganz schön, aber Buddhismus Orients nicht. So, nicht? Verstehen Sie? Diese Aussätzigen hatten es gesehen und gehört, wie die Hirten den Heiland gesehen und gehört hatten, nicht? Wie die Apostel gesehen und gehört hatten, das bezeugen wir euch. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gehört und gesehen haben, die Botschaft vom Kreuz, ich habe dich erlöst, du bist mein. Aber dann auch den Mut finden, ein Tag guter Botschaft, das dürfen wir nicht verschweigen. Gott gebe ihnen Gelegenheiten, diese gute Botschaft da anzubringen, wo sie angebracht werden muss. Nicht? Gott gibt immer oft so Chancen und wir lassen sie vorübergehen. Nicht? Ich war gestern Abend bei einem Mann aus der Industrie, ein langes Männergespräch, der sagte, sie glauben gar nicht, wie unsere Zeit nach Gott verlangt. Wie bei uns also immer wieder das Gespräch auf religiöse Dinge kommt. Sag ich, ja, doll, wirklich? Und dann erzählte mir so einiges, da war ich platt. Und dann habe ich gesagt, das ist doch furchtbar, Mensch, wenn ein Blinder dem anderen sagt, wäre doch schön, wenn wir sehen könnten, ja? Sie sind doch genauso blind, wie all die anderen auch. Jetzt hören Sie mal zu, wie Sie sehend werden können. Nun hören Sie mir zu, habe ich Evangelium bezeugt. Dann habe ich gedacht, ich glaube schon, dass Gott uns oft so eine Chance gibt, Evangelium zu sagen, wenn wir auf dem Knief sind, verstehen Sie? Und da dürfen wir nicht schweigen, Tag guter Botschaft, wo wir das verschweigen wollten. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, ich will nicht zum Schluss noch zu lange werden, das Dritte, ach, ich muss Ihnen eine nette Geschichte erzählen, also, da habe ich eine nette Geschichte zu dem Zweiten, noch wenn wir es verschweigen würden, da sitzt in der Gruga eine Oma, eine Frau aus unserer Mitte hier, nicht? Und dann sitzen so ein paar andere Frauen da, alle möglichen Typen. Und da sagt sie, wie ihr das vorlesen, da liest sie eine schöne Geschichte aus einem von meinen Büchern vor da, nicht? Mit geistiger Nutzanwendung. Und die Frauen sind also, das ist ja schön, nicht mehr, das Buch müssen wir auch haben, nicht? Das müssen wir auch lesen. Wo kann man das kriegen? Und da sah ich es im Geist vor mir, nicht? So ein Morgen in der Gruga, kommen so Frauen hin, wollen ein bisschen schwätzen und plötzlich sitzt da ein und sagt ihnen so in aller Gemütlichkeit, nicht auf der Bank, Evangelium. Diese Geschichte vorlesen. Und dann hören sie von Jesus. Die Geschichte hat mich unmäßig, die liebe Frau sitzt hier unter uns, nicht, die das getan hat. Die Geschichte hat mich maßlos gefreut, nicht? So Menschen, die es nicht lassen können, den Tag guter Botschaft auszunützen und es weiterzusagen. Aber jetzt kommt das Dritte. Das Dritte ist was Furchtbares. Sehen Sie die Geschichte von dem Ritter, der umkam. Von dem Mann, auf den der König sich lehnte, wie es heißt. Der hört noch, wie das Volk schreit. Draußen gibt es Mehl, einen ganzen Sack für eine Mark. Der König gibt ihm Nachricht, komm ans Tor, erwarte mich da. Er steht am Tor, er sieht, wie das Volk hinausströmt, wie andere zurückkommen, mit ihren Kindern Essen bringen. Er sieht den ganzen Jubel eines verhungerten Volks, aber zu essen kriegt, nicht? Alles andere ist unwichtig. Und auf einmal gerät er so ins Gedränge, er stolpert, und wer das mal erlebt hat, so ein Gedränge, keiner achtet drauf, er wird einfach totgedrückt und totgetreten. Er sieht noch, wie andere fröhlich werden an dem Brot, aber selber bekommt es nicht. Darf ich es übersetzen? Das ist das Furchtbarste. Dass Menschen gibt, die Seelen anderen wie das Brot des Lebens sie glücklich gemacht hat. Und selber kommen sie doch um. Sie sehnen anderen, die Errettung ist da. Und selber hat man keinen Teil mehr dran, weil ihm das Wort des Herrn lächerlich war. Und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, kann das nicht passieren. Das Wort Gottes war ihm lächerlich. Er hat es verachtet. Und nun da waren anderen sehen, nicht Befreiung und Brot. Und selber kommt er um. Könnt ihr mir denken, dass hier so Menschen sitzen, die sagen, ich bin reingeholt worden von Leuten, die was wussten davon, dass Jesus errettet und erlöst und dass er Brot des Lebens ist. Und ich kann es nicht glauben und will nicht glauben und passt mir nicht in mein Leben. Wie mir mal einer sagte, wenn ich das annehmen wollte, müsste ich ja mein Leben ändern, das will ich nicht. Und dann kommt man um. Und es ist einfach schrecklich, diese herrliche Geschichte. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mitgegeben von meiner Freude an dieser Geschichte. Haben Sie ein bisschen was mitgemerkt? Die Geschichte ist herrlich, nicht? Ich habe den Kindern erzählt. Wissen Sie, dass diese herrliche Geschichte so grausig endigt? Der Mann zertreten, umgekommen im Angesicht der Freude. Muss denn das sein? Und sehen Sie, lassen Sie mich damit schließen. Das ist der Hintergrund des Evangeliums. Dass ein Gericht Gottes gibt, man kann ewig verloren gehen. Als der Bischof Lilje eingeführt wurde, da hat er mich gebeten, ich möchte zu den hannoverschen Pfarrern sprechen, über das Thema, was fehlt unserer Predigt. Und dann habe ich da in dem Rede gesagt zu 3000 hannoverschen Pfarrern, unserer Predigt fehlt die Angst, dass wir und unsere Gemeinden in die Hölle fahren könnten. Die Apostel haben aus dieser Angst heraus gepredigt, denken Sie die Pfingstpredigt, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Oder Paulus auf Areopag, Gott gebietet allen Menschen umzukehren, weil er einen Tag gesetzt hat, wo alles entschieden wird. Und er bietet euch Frieden an in Jesus. Paulus in Athen, nicht? Da ist im Hintergrund der Predigt immer, soll ich sagen, die rote Glut der Hölle. Und Jesus errettet. Das ist nicht ein harmloser Vorschlag zu einer religiösen Möglichkeit, sondern der Hintergrund, lasst euch retten. Ritter, du gehst zugrunde, während Volk jubelt in der Freude über die Errettung des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich möchte, wir wüssten was von dieser Furcht des Herrn, aber auch von dieser Freude, die im Tor von Samaria war, als es nun Brot und Errettung gab.